Grüß und Kalle miteinander. Herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Podcast. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich wieder so schön klinge, ich hab mein Mikro wieder. Wobei mein Mikro, es ist ja nicht mein Mikro, ich hab da ein neues gekriegt. Falls ihr es nicht Mikro gehabt, ich habe im April ein bisschen ein technisches Thema gehabt mit dem Mikrofon. Das ist nicht mal gescheit gegangen, hat gesponnen. Dann habe ich es eingeschickt und durch nach einer doch wochenlangen Odyssee, nach zweimaligen Nachfragen ist es jetzt dann wieder aufgetaucht, beziehungsweise, ja, ein neues haben sie mir geschickt. Also das alte haben sie, glaube ich, jetzt da quer durch Djibouti geschickt, dann ist es wahrscheinlich auch fünfmal über die Straße von Hormuz gejagt worden und dann haben sie irgendwo wahrscheinlich bemerkt, okay, das Mikrofon ist hin, schick mir den Antaudel da nach Schlatzing, ein neues und jetzt habe ich es da schön ausgebockt, früher schon mit kein einziger Kratzer, nichts oben, ist wirklich staubfrei und jetzt geht er mit der Maintain rein und machen wir meinen ersten Podcast nach langer Zeit. Für diejenigen, die mich per Videos hören, ich will jetzt da keine Schleichwerbung machen, aber ich habe ein ganz tolles T-Shirt heute an. Mein Lieblings-T-Shirt aktuell. Kuschelweich, Baumwolle. Gerade jetzt im Sommer. Schön angenehm. So leicht zum Tragen. Gibt's in meinem Online-Shop, falls ihr jetzt an das unbedingt haben wollt. Nur so am Rand erwähnt ist jetzt. Ich will jetzt da keine Schleichwerbung machen, aber so kurz gehört einmal, ja. Wie schaut's aus? Ha? Schönes Wetter. Pfingsten, hab's gut überstanden. Wer war von euch in Licciano unten? Licciano, da liegt nein, Italien halt, ne? Wer ist unten gewesen? Tutto Gas. Ich war noch nie in Licciano, gell? Weder Pfingsten noch Sommer. Und ich habe jetzt da auch nie mit diesen Pfingstzaufereien in Licciano was anfangen können. Aber was mir schon aufgefallen ist in den letzten Jahren, wenn ihr in Licciano seid und da kommt irgendwer mit einem Mikrofon oder mit einer Kamera, ja, wo stecht ihr in die Nosen rein und interviewt euch. Holt jetzt einfach die Goschen. Hey, man, wo ist da? Also, mir kommt mir vor, die Leute, da gibt's ja viele junge Leute, die haben überhaupt keinen Ingenieur mehr, wo du einfach denkst, Freunde, wenn ihr aufgenommen werdet für irgendein Wochenblattl oder sonst irgendwas, das ist im Internet, den Scheiß, da löscht du nicht mehr. Und jeder Plätzchen, was ich da voll besoffen oder sag's, den kann die Mutti nachher noch zwei Tage später oder zwei Minuten später daheim in Hinterpfurzleiten anschauen und sich in Grund und Boden schauen fürs Kind. Also, wir haben immer früher mal die Devise gehabt, bevor gehen, zum Beispiel, wenn wir mal in Raumberg waren und wir haben gesagt, was in Raumberg passiert, bleibt in Raumberg. Und vielleicht sollten wir das auch in Lignano so handhaben, dass man sagt, was in Lignano passiert, sollte unten bleiben, aber eben, wenn man halt jeden Scheiß herum erzählt im Internet und sagt, was man heute alles noch machen wird und wie man aufreisen wird und so, dann weiß ich, ob ich da nicht einmal schauen werde in meinen Hintergrund, aber ja, wie immer. Also ich muss jetzt sagen, wie ich jetzt gesagt habe, mein Herd ist das Pfingstwochenende, habe ich ja seinerzeit gehabt im 98er Jahr, weiß ich noch, da habe ich mir so nebenbei ein bisschen für Maschinenring gewerkelt und da war ja das war, glaube ich, der Samstag, der Pfingstsamstag. Und die haben mich da gemeldet. Da hat irgendein Bauer hat da wen gesucht, so einen Almzeinen. Und die war da jung und motiviert, brauchte das Geld, hatte noch Muskeln aus Stahl. Und bin da den ganzen Tag auf der Alm umgekirscht. Das weiß ich noch, habe ich Stempel gezahlt und Schlägel und gerauscht und Dings. Und dann sind wir irgendwann mit dann zum Regen gekommen und gesagt, ja, fahr mal rein, wie gehen jetzt fest. Dann habe ich da die ganze Nacht durchgemacht. Bei massenhaft Milch mit Kakao. Das habe ich noch ausgehalten. Hey, da war ich noch topfit. Und so wie jetzt an das Pfingstwochenende bin ich am Sonntag einmal eine Runde und mir müsste das eben in den Radl umgefahren und auf Nacht war ich summiert. Dann bin ich 10 Minuten nach dem Formel 1 Grand Prix eingeschlafen. Komplett K.O. Von der vielen frischen Luft. Vielleicht hätte ich auch Rennweg fahren sollen. Vielleicht nicht so K.O. gewesen. Ich habe letzte Woche auch mal da ein bisschen für Aufsehen gesorgt, wie ich da erwähnt habe, dass der eine Scheichter aus Vereinigten Arabischen Emiraten 71 Millionen Euro Förderung gekriegt hat. Und da haben dann ein paar gesagt, ja, aber es gibt ja andere. Ah, ja, das stimmt. Habe ich ein bisschen recherchiert. Und was mich jetzt schon auch gewundert hat, da haben ein paar haben dann gesagt, ja, das ist halt so, gell? Das ist halt das System. Ja, da, was regst du dich da auf? Wenn halt jemand Flächen bewirtschaftet, dann steht ihm das zu. Das ist so. Und ich denke mal, sind wir jetzt dann echt schon so, dass wir so viel einfach hinnehmen. Wir nehmen so viel hin, kommt man mittlerweile schon vor. Wir nehmen hin. Du gehst mit deiner Bankomatkarte zum Schalter, willst dein Geld abheben, musst du Gebühren zahlen. Ja? Ist halt so, ja. Du willst einen Facharzttermin, 6 Monate Wartezeit. Ist halt so, ja. Du willst MRT-Termin bei einem gebrochenen Fuß, 5 Wochen Wartezeit. Ja, ist halt so, ja. Du willst einen Reisepass erneuern bei der Behörde, 3 Monate Wartezeit. Ist so, ja. Milliardäre bekommen EU-Agrarförderungen. Ja, ist so. Es soll aber nicht so sein, verdammte, noch einmal. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man das, dass das so was Außergewöhnliches ist, dass man so Sachen anspricht, die eigentlich ungewöhnlich sein. Ja, und es ist einfach ungewöhnlich, wenn du heute als Multimilliardär Agrarförderungen kriegst. Der wird den Bauern immer vorgeworfen, ja, hier kriegst du so viele Förderungen. Und in Wirklichkeit, die ganzen Förderungen, die große Marsch, im großen Rahmen, schöpfen doch ganz andere ab. Wir Kleine, wir kriegen gleich Brösel. Ja, das ist, also es hat schon im Jahr 2017 hat schon einmal Recherche gegeben, beziehungsweise der Sachbuchautor, der Hans Weiß, hat in seinem Werk Schwarzbuch Landwirtschaft so das Thema aufgegriffen. Und der spricht da offen von Korruption auf allerhöchster Ebene. So bekommen auch, also das war von 17er Jahr, schreibt er, gell, weil da sind jetzt ein paar, die nicht mehr leben. Aber jedenfalls, so bekommen auch 6 der 10 reichsten Österreicher Agrarförderung. VW-Miteigentümer Hans-Michael Bich etwa besitzt 40% einer Molkerei Pinskermilch. Und diese wurde von der EU im Jahr 2008 mit mehr als 500.000 Euro gefördert. Auf der Liste der Subventionsempfänger stehen auch die Privatstiftung des verstorbenen Multimilliardärs Friedrich Karl Flick, Julius Meindl der V. oder Red Bull-Erfinder Dieter Mateschitz. Sie bekommen unter anderem im Rahmen des Bergbauernprogramms Förderungen für ihre privaten landwirtschaftlichen Betriebe. Die offizielle Begründung für diese Förderungen lautet, dass damit ein stabiles Einkommen gewährleistet werde. Ja, es ist ja klar, wenn du heute einmal ein Milliardenunternehmer bist, dann brauchst du ein stabiles Einkommen, weil bei VW und so, weiß man nicht, gell? Wenn man sagt, ja, die EU-Boni, die Jahresboni ist nicht so gut ausgefallen, es sind da ein paar Millionen weniger, dann ist wirklich wichtig, dass man weiß, man bekommt dann stabil von der EU Agrarförderungen. Unter diesem Titel hat zum Beispiel 2008 auch Magna-Chef, also der damalige Magna-Chef Siegfried Wolf, für seinen 80 Hektar Hof in Niederösterreich knapp 18.000 Euro Direktzahlung bekommen, schreibt Weiß, 18.000 Euro, das ist ja jetzt ein, für so einen wie Siegfried Wolf, ja. Das nehmen wir noch hin, aber andere. Unangefochten an der Spitze aller österreichischen Empfänger von Agrarsubventionen steht der Vorarlberger Fruchtsafthersteller Rauch, der den Energy-Drink Red Bull abfüllt und 2008 mehr als 9,5 Millionen Euro an Subventionen bekommen hat, in erster Linie dafür, dass er Zucker aus der EU verwendet. Das ist ja nett, muss man fördern. Der teurer ist als auf dem Weltmarkt. Das ist mehr Förderung als alle Bergbaubetriebe in Vorarlberg gemeinsam erhalten, stellt Autor Hans Weiß fest. Das Resümee des Autors: In diesem Bereich wird Geld verstreut auf eine Weise, dass man den Eindruck hat, Geld spielt überhaupt keine Rolle und dass das Geld in völlig falsche Kanäle wandert. Meiner Meinung nach handelt es sich da um Korruption auf allerhöchster Ebene. Das werde Reichen und Superreichen Geld hingeschoben, die das überhaupt nicht notwendig hätten. Die kleinen Bauern schauen dabei durch die Finger so weiß, die sind nur Deckmäntelchen für das, was dahinter passiert. Die große Schieberei, sagt dieser Herr Weiß, das sage nicht ich. Ja, und eben, es ist ja, wie gesagt, EU-weit, ich bin ja auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Prinz Charles, oder der jetzige King Charles, der ja Prinz Charles geheißen hat, ich komme immer noch nicht weniger, King Charles, das klingt so komisch, gell? Für mich ist er immer noch die Queen Elisabeth, also die hat die schon noch wieder reaktivieren einmal, weil es klingt Charles, das klingt noch nichts, oder? In England da, das ist irgendwie, das ist für mich kein König, der Prinz Charles. Muss man mal so sagen, gell? Ich als alter Neue Postleser, ja, Freizeitrevue und so, der da effektiv informiert ist. Aber wie sehen wir, jetzt ist halt der King Charles. Also jedenfalls, der halt als Großbesitzer war er über seine Herzogtümer und Landwirtschaftsbetriebe jahrelang ein bedeutender Empfänger von EU-Agrargeldern in Großbritannien, solange halt die Großbritannien noch bei der EU Mitglied war, haben sie noch schön in den Rahmen abgeschöpft. Der James Dyson zum Beispiel, weißt du, das ist der mit dem Staubsauger da, der besitzt riesige Landwirtschaftsflächen in England. Laut Guardian-Untersuchungen gehört er zu den milliardenschweren Ultimate Beneficiaries der EU-Subventionen. Der André Babis, der Milliardär und frühere Premier, kassierte über seinen Agrofert-Konzern massive EU-Agrarförderungen. Der Fall sorgt jahrelang für politische Skandale wegen möglicher Interessenskonflikte. Na, das ist ja kein Interessenskonflikt, wenn der Premierminister und Milliardär Subventionen kriegt. Oder der Kirk Christiansen, der Lego-Milliardär, zählt ebenso zu den bekannten Großempfängern von EU-Agrargeldern über landwirtschaftliche Beteiligungen. Oder die Aldi-Erben, Lukas-Stiftung in Deutschland. Besonders spannend, hinter mehreren ostdeutschen Agrarbetrieben steckt laut parlamentarischen Anfragen die Stiftung der Aldi-Familie Albrecht. Diese Unternehmensgruppe erhielten Millionen an EU-Agrarsubventionen. Das ist sowieso, wenn wir von ehemaligen Osten reden. Das weiß ich ja aus nächster Nähe, weil eines meiner Familienmitglieder da jetzt schon gerne gefahren ist, im Sommer zu Schöpfen. Da oben sind wirklich im ehemaligen Osten, da haben die Großkonzerne in großen Rahmen, haben da die schönen Flächen unter den Nagel gerissen. Ähnlich wie in Rumänien. Siehst von Rumänien, wollte ich gleich nochmal nachrecherchieren, weil da haben wir in Rumänien nochmal das Thema, dass da gerade in den 90er Jahren, vor 20 Jahren so ummarschiert sind, sich da die besten Sachen gekauft haben. Und in ehemaligen Ostdeutschland ist halt auch so, gell, da Riesenkonzerne kaufen dort Tausende oder haben Tausende Hektar zusammen gekauft, während die Einheimischen überhaupt keine Chance mehr gehabt haben, an Land zu kommen. Ja. Und wenn nur an den Bauern rühmt sind in Ostdeutschland, die haben extrem zum Kämpfen. Oder Theo Müller, Müllermilch, der deutsche Molkereimilliardär, wurde immer wieder als Großempfänger indirekter Agrarförderungen genannt. Vor allem über Beteiligungen und verarbeitenden Agrarstrukturen. Familie von Thun und Taxis bekommt Geld. Riesiger Waldbesitz, 1000 Hektar Land und Forstwirtschaft. Fürst Esterhase, Österreich-Ungarn, einer der größten privaten Grundbesitzer Österreichs. Die Esterhase-Betriebe erhalten über Landwirtschaft und Forst ebenfalls Förderungen aus verschiedenen Agrar- und Umweltprogrammen. Der Tönis zum Beispiel in Deutschland, der größte Schlachtbetrieb, kriegt auch EU-Agrarförderung. Aber Hasen tut es dann immer, ist Bauern, kriegst du ja so viel Förderung, Scheißtrick. Der eigentliche Aufreger ist ja dabei, das System fragt ja oft nicht, wer braucht Hilfe? Das System sagt, wer besitzt die meisten Hektar? Und das ist das Problem. Weil deswegen kriegen halt auch die Großgrundbesitzer mehr und die anderen kriegen halt nichts oder weniger. Weißt du, das ist ja, gell, da steht ein österreichischer Bauer, steht auf dem Feld und freut sich, wenn er mal ein paar Euro Dieselvergütung kriegt oder was jetzt wieder angekündigt wird. Ja. Und irgendwo sitzt da über uns da mit dem Privatjet die Familie so und so, die was da unten ein paar tausend Hektar hat, die sind gerade auf dem Weg nach Nizza runter und sagen, ja, Schatz, ich schaue meine auf Telebanking. Die EU hat gerade wieder ein bisschen was überwiesen. Machen wir Champagner auf, lassen wir es uns gut gehen. Gell? Es ist in Europa, gilt, wer viel Grund hat, der kriegt Geld. Ja? Deswegen sind halt bei den Agrarförderungen teilweise mehr Milliardäre als bei Wiener Opernball. Und das muss ich schon auch nochmal klarstellen, weil es halt in den Kommentaren auf Kassen hat, ja, scheiße EU, wir müssen aus der EU raus, wir Österreicher. So fair muss man da sein oder so ehrlich, wir brauchen die EU schon, weil ohne EU sind wir da komplett angeschlagen. Nicht? Also abgesehen von einer Reisefreiheit für unsere Jugend, ja, Jobmöglichkeiten, aber auch im Landwirtschaftsbetrieb, habe ich jetzt auch wieder mit einem geredet, der sagt halt, wenn wir Italien nicht haben, ja, Rindfleischabnahme, sind wir im Arsch. Ja. Milch, Deutschland nimmt uns extrem viel ab. Es gibt ja viele Bauern in Oberösterreich, in Salzburg, gar Grenzgebiet, die in bayerische Molkereien liefern. Also so darf man da nicht sagen. Gell? Wir brauchen mal die EU schon. Aber man muss halt auch mal ansprechen, wenn an was nicht passt. Ich sage immer, die EU oder Österreich als Teil der EU, das ist wie wenn man halt bei einer Agrargemeinschaft dabei ist. Du hast bei einer Agrargemeinschaft, du bist dabei. Und natürlich gibt es immer wieder Probleme. Es gibt immer wieder Ärger, weil einzelne Mitglieder meinen, sie müssen einen festen Scheiß bauen oder oft ist halt wirklich nur eineinhalb, die was dann Probleme machen oder zwei. Und du sagst auch nicht, ich gehe jetzt aus der Agrargemeinschaft aus, sondern ich schaue einfach, dass ich jetzt das Problem, wenn wir eins haben, dass wir das versuchen zu lösen gemeinsam. Und so wird das halt mit der EU auch sein, dass wir da wieder irgendwie Sachen ändern, die uns nicht passen. Ja. Siehst du, wir früher schon angesprochen, ob Rindermarkt. Rindermarkt, der ist unter Druck. Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, letztes Jahr oder im Winter haben wir geschwärmt davon. Habe ich geschwärmt, ja. Rindfleischpreise ist gut. Ja. Und da ist mir überfolgt, ich habe voriges Jahr im Frühling habe ich ja zwei Ochsen gehabt, die eigentlich für meine Direktvermarktung vorhergesehen waren. Und falls mir jetzt Leute zuschauen, die von mir selber Fleisch abkaufen. Ich habe ja einen kleinen feinen Kundenstock und die haben mich schon gefragt, aus, wann hast du wieder mehr Rindfleisch? Hast du jetzt keins mehr? Ja, das war früher gesagt so, gell? Es war im Frühling und da hat so eine Bioschiene, die in den Supermarkt verkauft, händeringend Rindfleisch gesucht und nachdem ich ja Bio bin und Freilandhaltung und das ganze Pipapo, jetzt haben die händeringend Fleisch gesucht. Dann haben wir ja zwei Ochsen verkauft und das kann ich sagen, ich habe für zwei Ochsen voriges Jahr im Frühling 5.300 Euro gekriegt. So viel habe ich noch nie gekriegt. Ja, dann haben wir gedacht, verkaufe ich das denen, weil wenn ich jetzt die Ochsen auf die Almaue treibe, dann sind sie erstens einmal älter und zweitens, wer weiß, wie der Rindfleischpreis im Herbst dann ausschaut, deswegen habe ich die verkauft. Jetzt habe ich deswegen für die Direktvermarktung nichts. Falls jetzt wer wartet auf meine Produkte, ich habe dann November, Dezember, Jänner habe ich dann den Anton, der ist gerade im Training, also den bereite ich gerade vor. Der muss noch ein bisschen wachsen und die Außen. Aber eben, wie gesagt, ich habe da im Frühling schon gedacht, gell, wenn der Rindfleischpreis wieder sinkt, gell, man weiß ja nie und das ist jetzt eingetreten. Gell. Die österreichische Rindfleischbranche steht aktuell massiv unter Druck. Innerhalb kurzer Zeit kam es zu einem Preisverfall von rund 20%. Für viele österreichische Rinderbauern bedeutet das erneut eine existenzielle Belastung. Gerade nach jenem Jahr, in dem sich die Preise erstmals nach langer Durchstrecke positiv entwickelt hatten und viele Mäster wieder Hoffnung schöpften. Aus Sicht der AG Rind zeigen sich bereits jetzt die ersten massiven Auswirkungen internationaler Handelsentwicklungen und eines zunehmenden Importdrucks aus Südamerika. Oh Marco, im Winter das Thema, wo ich auf Mercosur geschimpft habe, da hat er gesagt, was regst du denn auf, ist Bauern? Da kommt mir nichts sauer von Südamerika. Das ist ein bisschen Rindfleisch, da muss da ein Kind gehen. Halt die Pappen, hat's geheißen. Aber besonders brasilianisches Rindfleisch drängt jetzt verstärkt auf den europäischen Markt. Allein in der Gastronomie konnte brasilianisches Rindfleisch in Teilbereichen stark zulegen. Gleichzeitig verlor österreichisches Rindfleisch in den ersten Monaten des Jahres deutlich an Marktanteilen im Gastrovertrieb. Da hast du das Thema gehabt, oder hast du aktuell immer noch, Das Filet aus Brasilien kostet der Kilo 20, 30 Euro. Das österreichische kostet 60, 80, 90 Euro. Ich weiß schon, gell, viele von uns Bauern, wir fordern eine Herkunftskennzeichnung. Ich bin ja mittlerweile ein bisschen davon am Abrücken, ob das wirklich so sinnvoll ist, eine Herkunftskennzeichnung, weil ich weiß schon, gell, die Großzeiser haben es auch nicht einfach. Wir haben ein massives Gasthaussterben. Und ich verstehe eh, wenn ein Gastwirt auch sagt, ja, ich muss jetzt schon, ich muss billig einkaufen. Ich kann nicht, siehst du, meine Leute, die wollen da ihr Menü haben um 9,99 €. Was soll ich denn machen? Ich kann jetzt nicht immer. Verstehe ich auf der anderen Seite auch. Aber es ist halt das Problem, gell? Es geht halt auf Kosten unserer Landwirtschaft, ja. Und ich glaube, man braucht jetzt keine gesetzlich vorgeschriebene verpflichtende Herkunftskennzeichnung. Man muss einfach das Bewusstsein der Bevölkerung einbringen, wenn ihr wollt, dass österreichisches Fleisch auf den Teller landet und ihr im Gasthaus sitzt, dann fragst du halt einfach nach. Wenn der sagt, ich weiß es nicht so genau, dann kommt's einmal hundertprozentig nicht aus Österreich. Weil wenn jemand heimische Ware verkauft, dann lasst der das euch wissen. Ja, dann steht schon bei der Haustür draußen ein riesen Schüttel mit der Kur von der Rese, mit dem Bauer, der wird da verkauft. In einer Karte drin steht, dass die Produkte kommen von ihnen und den Bauern. Die Gasthäuser, die gehen mehr und die sind nicht stolz drauf. Und einige, wo es halt da so stillschweigend das hinnehmen, kannst davon ausgehen, dass der halt nicht ein Importware hat. Wo es ja auch, okay, ja, ist okay. Wenn man sagt, man möchte halt brasilianisches Fleisch kaufen oder essen oder verkochen, dann tut es. Aber dann lasst es halt die Leute wissen. Sei es dann wenigstens so fair. Was steht denn noch? Wir sehen aktuelle Entwicklungen, die wie ein Vorbote von Mercosur wirken. Wenn billig produzierte Ware ohne jegliche Standards auf unseren Markt drücken, geraten regionale Kreisläufe massiv unter Druck. Naja, das ist ja mit den Standards. Ich erwähne es noch einmal. In Brasilien, da gibt es dieses Estradiol, das ist das Hormon, das da in der Rindermast eingesetzt wird. Das kommt über so ein Ortschip rein und da hast du einfach so, dass dein Vieh 20% schneller fertig ist oder 20% schnelleres Wachstum. Ja, ist einfach Doping. Ja, das ist halt so wie halt beim 100-Meter-Lauf, wenn der eine halt die Spritzen reinschießt nach vorne startet und der andere halt nicht. Die Problematik betrifft jedoch nicht nur Österreich, sondern den gesamten europäischen Markt. Infolge des Irankriegs liefern Exportländer wie Polen deutlich weniger Fleisch in den arabischen und iranischen Raum. Die Polen haben viel runter exportiert, jetzt ist da unten die Haustür zu.
Es gibt das polnische Fleisch halt auch vermehrt in der EU. Gleichzeitig wird wieder verstärkt brasilianisches Lebendvieh nach Nordafrika und in die Türkei transportiert. Diese Verschiebungen der internationalen Warenströme setzen den europäischen Rindfleischmarkt zusätzlich massiv unter Druck und verstärken die derzeitigen Preissituationen für heimische Produzenten erheblich. Ja, und das ist ja das praktische Beispiel. Ja. Wenn du heute Stiermeister bist, bist du aktuell ziemlich im Arsch daheim. Ja. Weil ein Stiermeister, der hat ja nicht selber die Stiere, der muss die sogenannten Einsteller kaufen. In den 80er war es so, bei uns zum Beispiel, die Durchschnittsbetriebe, die mit ihren Fußgebäßtrakterlen, übrigens auch ein interessantes Detail früher, ich weiß nicht, vor 40 Jahren haben wir mit 50 und 70 Bäßtraktern unsere Hume bewirtschaftet, heute kommst du unter 150 und fossilisch nicht mehr aus. Aber jedenfalls, früher mal haben die Bauern gut gelebt, wenn sie 6 bis 8 Kühe gehabt haben, dann haben sie sie gemolken, die Milch an die Molkerei geliefert, dann haben sie, wenn sie Stierlein gehabt haben, haben sie die Stierlein fertig gemästet und die dann verkauft. Das hast du nicht mehr so. Es hat da in den letzten 30 Jahren eine Spezialisierung stattgefunden. Die, wo es auf Milch setzen, haben halt vermehrt Milchkühe. Die Zucht geht auf Holstein-Friesen oder Fleckvieh mit Hauptaugenmerk Milchleistung halt, ne? Und da werden halt die Kälber halt verkauft. Da gehen entweder die Kälber da etwas noch ein paar Wochen weg in sogenannten Fräsern, Fräserplätzen. Und die Mutterkuhbetriebe, die haben halt dann die Kühe oder die Kälber kommen und dann tuteln sie, so wie es in meinem Fall ist. Ich bin ein bisschen so ein Spezialfall, weil ich halt da so ein bisschen Direktvermarktung auch noch habe. Ich mache die Ochsen. Wenn ich Ochsen habe, mache ich die fertig. Ich tue jetzt die sogenannten Einsteller aktuell nicht verkaufen, weil eben die Weiber nämlich die gehalten, die Damen zum Weiterzüchten und bei den Stielen die Zwicki. Aber wenn du jetzt ein klassischer Mutterkuhbetrieb bist mit 20, 30 Kühe, dann tust du die Stiere mit 8 bis 10 Monaten weg. Und das war ja früher super, ja, war nicht vor 1,5 Jahren. Du hast du als Einsteller für deine Stiere, hast du 1.800, 2.000 Euro gekriegt für so eine Stiere mit 8 bis 10 Monaten. Das war Wahnsinn, weil vor Corona, weißt du, da, weiß ich noch, da haben wir ein paar so eine Stiere gehabt, dreimal waren das, da haben wir mit, die Pflegfig hier, haben wir mit einem Belgier Samen besamt, das war so eine festen Wurzel, und da haben wir 1.850 Euro gekriegt für eine Stiere. Das war damals ein super Preis. Und eben, letztes Jahr 1.800 bis 2.000 Euro für einen Einsteller. Für Mutterkuh war es super, der was die verkauft. Für den Stiermeister halt scheiße. Ja? Weil die kauft dann meistens der Stiermeister, weil der braucht diese Einsteller, weil er macht dann aus diesen Einstellern dann diese Maststiere. Er macht dann die Stier quasi fertig. Der kauft die dann im Alter von, ja, sagen wir halt, 10 Monate ist eh schon groß. Ja, je nachdem, ja, kostet ja mit 8. Nein, der kauft ja einfach diese Stiere und mästet sie dann. Und das ist auch das Thema. Gell. Früher mal, ja, was heißt früher mal, Stiere, gell, unter 24 Monaten sollte halt fertig sein. Es gibt aber jetzt auch schon Betriebe, die schauen, dass sie mit 18 Monaten die Stiere fertig kriegen. Ist vielleicht nicht immer der Vorteil von der Fleischqualität her, aber du musst halt als Stiermeister auch genau rechnen und kalkulieren. Und du musst schauen, je schneller du deine Stiere fertig kriegst, wenn du bis 18 Monate dieses Schlachtgewicht hast, hast du dann quasi auf eine Zeit von 3 Jahren kriegst du auch Gruppen mehr eine, gell? Hast du mehr Einnahmen dann quasi. Und du musst da genau kalkulieren und rechnen. Und ein Stiermeister ist halt quasi, ein Stiermeister hat seinen Betrieb meistens in einer Gunstlage. Zum Beispiel bei uns so Klagenfurter Beck, St. Veit auf oder Oberösterreich oben, wo halt der Mais, der Silomais, wo der dir bei der Fensterscheibe reinwächst, gell, wo du beim Wohnzimmer schon im Hause siehst, weil der Silomais so gut wächst. Und du brauchst einfach, als Stiermeister brauchst du den Silomais, weil du deine Viecher halt so schnell wie möglich fertig kriegen musst. Ja. Du hast ja diesen wirtschaftlichen Druck und du musst halt einfach Gas geben. Ja. Und jetzt ist das Thema so, jetzt haben die Stiermeister Volks eingekauft, bleiben wir bei den 2.000 Euro, tun wir leichter beim Rechnen, um 2.000 Euro einen Einsteller eingekauft. Dann haben sie die jetzt an 8. Monat gefiertert. Früher mal, okay, ja, hast du kalkuliert, dass du 3.000 Euro kriegst. Jetzt ist er aber um 1 Euro gefallen. Jetzt hat er, ich weiß nicht, haben die 800 Kilo? Ich weiß gar nicht, wie wir 800 Kilo Lehmgewicht haben. Sagen wir, die haben 700. Wenn die 350 Kilo haben, jetzt kriegen sie 1 Euro weniger, 350 weniger, jetzt kriegen die vielleicht nur mehr 2,5, 2,6. Hast du aber gleichzeitig den erhöhten Dieselpreis zu schlucken, die erhöhten Energiekosten, wenn du ein Kraftfutter auch noch kaufen musst, dann hast du auch noch mehr gezahlt. Also das ist ja mal in einem kritischen Bereich für die Stiermeisterinnen. Und weiß nicht, ob das jetzt in eine gute Entwicklung geht, also da haben wir ein Problem aktuell. Also besonders dramatisch ist ja die Situation für die bäuerlichen Familienbetriebe. In den vergangenen 10 Jahren haben rund 25% der österreichischen Rinderhalter aufgegeben. Ich habe immer dieses, also im Schnitt pro Tag 3 Betriebe. Ich habe ja oft dieses Beispiel gesagt, von 7 bis 9 Betriebe sperren täglich die Stalltür zu. Da sind alle Bauern im Topf, also da meine ich ja die Schweinebauern, die Händelbauern, die Gemüse, die Ackerbauern. Aber Rinderbauern pro Tag 3 Betriebe weniger. 25% weniger Rinderbauern in 10 Jahren. Das ist einmal eine interessante Zahl, das muss damals einmal vorgeben. Das ist nicht mehr weniger. Und durch die aktuelle Marktvolatilität droht nun erneut eine Welle von Betriebsaufgaben. Im letzten Jahr ist das ein bisschen gestockt, da sind die, war ein guter Preis, da haben die Rinderbauern gesagt, ja, passt, tun wir weiter. Aber wenn es jetzt so ist, kann es halt sein, dass es wieder einmal knistert. Kommen wir mal zu dem Kuhunfall in Osttirol. Letzte Woche war in Osttirol ein Vorfall, da ist ein Ehepaar über eine Weide gegangen, von Kühen attackiert worden, die Frau ist gestorben, der Mann schwer verletzt. Mein Beileid an der Stelle, sehr tragisch. Ich bin nicht ein, ich habe mir jetzt erst den ersten Moment gedacht, na, das Internet hat ja wieder gekocht mit gescheiten Ratschlägen und ich dachte, jetzt bist du einmal leise, aber ich habe nicht gewusst, um was es da genau geht. Ich habe sogar eine Interviewanfrage gehabt und da bin ich eher so wasrig geblieben, gesagt, ich kann nicht sagen, was da ist. Und ich habe es mir nicht erklären können, gell, weil der erste Bericht war, das Ehepaar ist ganz allein gewandert, hat nichts falsch gemacht und ist attackiert worden. Und da habe ich mir überhaupt keinen Reihen drauf machen können, weil, verstehe ich, hab im ersten Moment nicht gecheckt, was da sein kann. Mittlerweile weiß man, es ist in der Nähe ein Hund gewesen. Ja. Ein Hund ist da wieder irgendwo gewesen mit einer anderen Dame und so wie es ausschaut, das Ehepaar, was attackiert worden ist, hat nichts falsch gemacht. Die haben alles richtig gemacht und sind da ja leider zur falschen Zeit am falschen Platz gewesen, sind da quasi zum Handkuss gekommen. Auf jeden Fall schreibt die Zeitung, der schwer verletzte Ehemann der getöteten 67-Jährigen konnte inzwischen befragt werden. Details der Befragung des 65-Jährigen seien nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Bereits am Montag hat die Polizei eine Frau mit größerem Hund, die sich Zeugenangaben zufolge kurz zuvor an Ort und Stelle aufgehalten hat, um eine Meldung gebeten. Ob es sich bei der nun genannten Frau um dieselbe handelt, konnte die Polizei nicht bestätigen. Auch ob es auf diesen und einen allgemeinen Zeugenaufruf Rückmeldungen gegeben hat, wurden nicht bekannt gegeben. Kurz vor der tödlichen Attacke auf die Osttirolerin waren noch 3 weitere Personen, darunter ein Tierarzt und seine Frau, von der Herde angegriffen worden. Laut Angaben des Tierarztes könnte die Herde, der auch Kälber angehörten, durch eine Spaziergängerin mit Hund aufgeschreckt worden sein. Das Weidegebiet war mit Schildern trotz Warnhinweisen versehen, beziehungsweise Warnhinweisen versehen. Eine Einzäunung gab es nicht. Ja, das sind diese Weidegebiete. Ich wohne ja selber in so einem Weidegebiet, auch unten im Tal. Und ja, ist immer ein Thema. Der Florian Klenk, Journalist, kennt man glaube ich, hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, hat nämlich gleich gepostet, Kühe sind Produktionsmittel der Milch- und Fleischindustrie und nicht Natur. Wenn sie Wanderer töten, stellen sie Haftungsfragen. Ja, das polarisiert, aber wir müssen diese verheerenden Kuhattacken so diskutieren wie schwere Autounfälle. Allgemein ist jetzt ein Thema, ja, die Bauern, die sollten irgendwas machen dagegen, die sollen deren Versicherung so das alles zahlen. Und ich finde jetzt nicht, dass Kühe Produktionsmittel der Milch- und Fleischindustrie sind, zumindest nicht rein. Die Kühe sind ja der Grund, warum es diese Kulturlandschaft gibt, die pflegen unsere Kulturlandschaft. Ohne Kühe und Schafe gibt es keine Alm, ne? Hätte es nie gegeben. Allein unsere Alm, die wird seit 400 Jahren bewirtschaftet, seit über 400 Jahren nachweislich. Die hat es immer schon gegeben. Und irgendwann haben wir uns dann geheißen, ja, jetzt können wir da aufwandern. Und in dem Fall, wir haben ja wirklich ein Thema, gell? Weil ich auch gefragt worden bin, was ist der Grund, dass es seit 10, 15 Jahren so vermehrte Angriffe gibt, so wilde Kuhattacken? Gibt es mehrere Gründe, ja. Einerseits, das hören die Wolfsbefürworter nicht gern, wir haben den Wolf da, ja, wir haben das Thema Wolf, muss man so ehrlich sein. Verschlafen, ja, jetzt versucht man verzweifelt da einen Abschuss, wie es geht, zu bekommen, aber du kommst ja nicht mehr gescheit hinten nach. Man hat das einfach vor 10 Jahren, man hätte da Italien damals schon einmal einen Stopphebel reindrücken sollen, man hätte sagen, du, was ich da hinten auf jetzt mit den Wölfen los ist, gell? Wir müssen mal rigoros abschießen. Jetzt hast du das Problem da, die Wölfe irren herum und auch in Osttirol ist es nachgewiesen, dass da vermehrt Wolfsichtungen waren in der Gegend da oben. Da hast drin, da die eben aufgeschreckt sind. Auch wenn Kühe nicht in der Anzahl von Wölfen attackiert werden wie Schafe, gibt es viele Rinder, die Kontakt gehabt haben mit Wolf. Ja, die wollen gejagt worden sein, wo der Wolf versucht hat, einmal irgendwann, wo der Wolf erfolglos war. Aber die Viecher sind halt schon alarmiert. Ja. Und wenn du halt der Kalb hast, das Mutterkuh, dann bist du natürlich sensibilisiert. Und wenn du jetzt einen Hund siehst, dann machst du da keinen Unterschied. Ist das jetzt ein gemütlicher, zahmer Hund oder ist es ein Wolf? Für den ist das einfach ein Feind, ja, für die Kuh. Und das, wenn du jetzt gewisse Kühe hast, die eben Begegnungen gehabt haben mit dem Wolf, dann sind die sensibel, ja. Und ich habe das im Herbst schon gesagt und jetzt auch im Interview wieder. Ich bin im Interview gefragt worden, ja, was soll denn ein Wanderer machen, wenn er mit dem Hund auf der Alm spaziert? Meine Antwort ist, lass den Hund daheim pitchen, ja. Ich sag das jetzt nicht, weil ich da jetzt an irgendwie auf Wanderer schimpf oder auf Hunde. Ich mag Hunde sehr gern. Aber ein Hund hat auf der Alm nichts verloren. Während der Weidesaison. Der Hund kann bis Mitte Mai aufgehen, wo ein Karin da ist. Er kann Mitte Ende September dann aufgehen, bis Allerheiligen, wo die Viecher wieder im Tal sein. Aber dazwischen sorgt das einfach immer für vermehrten Konflikt. Ist leider so. Ich habe das selber mal erlebt, vor ein paar Jahren, da in unserer Gegend. Wo sagst du, wo kommst du nicht aus? Da ist der öffentliche Straßen da. Aber es gibt Kühe, die wollen da besonders hakelig sein. Ja, und ich hab da war auch so eine Herde mit 20, 30 Rinder. Hund da, Hund nichts getan, schön angeleint, vorbildlich alles auf der Straße. Aber es war in die Kühe wurscht. Da hast du dann ein paar gehabt, die waren dann aufgemiegelt. Die sind auf und zube und Dings. Und dann haben die einen Kreis, die sind in einen Kreis von ein paar hundert Meter gelaufen, gell, weg und her. Und die waren total nervös, sind auf und dann sind sie wieder weg gewesen. Hat man gedacht, okay, jetzt sind sie weg. Und dann sind die aber ein paar Minuten später wiedergekommen mit einem vollen Schwung, voll auf den Hund zu. Und ich war dann in der Nähe, und ich bin halt, weißt du, halt geübt bist, bin halt reinmarschiert. Ich hab da einen Stecken gehabt, bloß halt, ich hab halt laut geschrien mit den Viechern und hab mir halt da vorne mal die erstbesten Kier erwischt und hab denen auf den Schädel eingedroschen mit dem Stecken. Es klingt jetzt natürlich wieder mal für die gewisse Babel, in Gottes Willen aggressiv. Es hilft nichts, ja. In dem Fall musst du einfach dem Vieh sagen, wer da der Chef ist, ja. Und du musst, ein Vieh gespürt hat auch, wenn ein Mensch ein bisschen Angst hat. Und wenn du im geübt bist mit Rinder, du musst, wenn du auf die Weide gehst, unbedingt einen Stecken mitnehmen. Nimmst einen Stecken mit und im Notfall musst du Aue klopfen auf ein Vieh. Ja, du musst schreien und Aue hauen. Nachher ist in 99% der Fälle so, dass die Rinder zurückschrecken. Wenn du defensiv wärst und dann, ah, in Gottes Willen, und versuchst zu, du hast keine Chance beim Fliehen. Eine Kuh ist schneller als du. Über bergab auf der Ebene, die läuft die nieder, ja. Bergauf ist vielleicht noch, wenn du sportlich bist, kommst du vielleicht noch bergauf, da läuft es nicht so schnell. Aber wenn du auf der Ebene bist, wenn die in Schwung kommen, die rattern die nieder. Und da musst du dann quasi die Initiative ergreifen. Du musst selber aktiv werden und denen entgegentreten, mutig. Und dann hast du eine Chance. Ja. Aber ja, fairerweise, das klingt jetzt leicht. Wenn du jetzt aus der Stadt bist oder aus Deutschland oder das ist irgendwo und du hast nicht so eine Erfahrung, wirst du wahrscheinlich auch das nicht trauen, aber ist es leider so. Und vermehrt haben wir noch ein Thema, was wir gehabt haben. Wir haben halt jetzt dann diese Laufstelle, ja. Ist auch wieder heute machen wir überhaupt unbeliebte einigen Sachen, ja. Jetzt sage ich schon, man muss auf die Kühe aufschlagen. Laufstall ist ein Thema. Ich habe selber einen Laufstall jetzt mittlerweile umgebaut, aber so fair muss man sein. Früher hat man die Kühe angesperrt, angehängt, über den Winter. Bantel, Hals, Zube, ja. Da hast du sie halt auch gezähmt, wenn die mit 6, 7, 8 Monaten zur Ketten zugekommen sind, die Viecher, wenn man sie regelmäßig gestreichelt hat, gestriegelt, dann waren die den Menschen gewöhnt. Die haben ihr Kraftfutter gekriegt, die haben den Menschen trotz allem als etwas Positives gesehen. Sie haben gewusst, von dem geht keine Gefahr aus, weil der gibt mir Futter, der streichelt mich, ja. Jetzt beim Laufstall ist halt so, die siehst du bei mir selber auch, die sind einfach von Haus aus Scheicher. Meine Viecher draußen, die köbern dann im Freien und ich habe jetzt eben 4 Kühe habe ich sehr verschießen, oder jetzt eigentlich sind es 2, die sind einfach scheich. Die sind in der Herde, funktionieren sie, aber einzeln kann ich mit denen nicht arbeiten. Ich kann in denen kein Holzgut oder irgendwas umtun, weil sie mir einfach zu scheich sein. Jetzt habe ich eben bei Borgholmen habe ich jetzt dann geschaut, dass ich die herzähme, das ist eine Mordsarbeit. Wir haben jetzt die Anfang April hergetan, einen Stier haben wir wirklich sehr brav hergezähmt, der ist mittlerweile verkauft worden, der Attila. Und dann habe ich noch 4 Kolmen, die haben wir jetzt dann auch abgespänt, wie das so schön heißt. Also quasi von der Mutter weggetan, weil die gehen jetzt auf die Alm auf. Aber das ist Arbeit, man muss mit die Viecher arbeiten, man muss sie dann hier und da mal anhängen, man muss sie streicheln. Eine ist immer noch ein bisschen kitzlig, aber die anderen 3, die sind jetzt wirklich wunderbar. Aber es ist eben viel Arbeit. Und die hast, die Zeit hast du jetzt auch nicht immer. Du hast jetzt, wenn du zum Beispiel 30, 40 Kilo hast, dann kannst du da nicht da. Da hast du einfach den Laufbereich. Und das Viecher sind einfach Scheicher, sind den Menschen nicht so gewöhnt. Wenn die dann auf der freien Wildbahn, auf der Alm sein, sind sie von Haus aus schon einmal sensibler, wenn ein fremder Mensch kommt. Und wenn dann ein Hund auch noch da ist, dann ist halt die Gefahr, dass die Post abgeht, ja. Und jetzt zur Haftungsfrage, ja. Wenn man sagt, der Florian Klenk fordert, dass die Bauern noch haften sollen, mache ich mir jetzt wieder unbeliebt. Ich fordere, dass diejenigen haften, die dafür sorgen, dass die Wanderer auf den Wegen sind, ja. Wie gesagt, unser Alm zum Beispiel gibt es seit 400 Jahren. Wenn ich aufschaue, es wird seit hunderten Jahren werden diese Almen bewirtschaftet. Irgendwann einmal hat man gesagt, ja, weißt du, so schön ist, jetzt müssen wir da wandern. Hat man Wanderwege hinaufgemacht, man hat die Leute angelockt. Dann bin ich der Meinung, diejenigen, die davon profitieren, dass Wanderer da sind, sollten eine Versicherung abschließen, eine Haftversicherung und im Schadensfall dann haften. Nicht der Bauer mit seiner Haftversicherung, sondern der Tourismusbetrieb oder die Gemeinde, die wo es halt herlockt. Der Alpenverein, ja. Wenn man jetzt dann sagt, ich weiß, beim Florian Klenk ist ja das Thema gewesen in Tirol, da ist ja auch eine Frau gestorben. Die war auf einem öffentlichen Weg, auf dem Weg zu einer Hütte und ist auch zu Tode gekommen. Ja, dann Hund mit gehabt, der Hund war angehängt, B, und dann hat sie nicht mehr losgelöst. Und da ist das Argument eben so gewesen, ja, man hatte die Wanderer quasi angelockt, weil sie zu Hütten wollten. Aber es ist auch in den seltensten Fällen, kann diese bewirtschafteten Hütten den Bauern. Das ist meistens irgendwo entweder Kessen-Olm-Verein oder sonst irgendwen. Und die sind ja da im Weidegebiet. Dann bin ich der Meinung, dass derjenige, der möchte, dass die Wanderer zu ihm kommen, dafür sorgt, dass die sicher aufkommen. Das kann nicht die Aufgabe des Bauern sein, dass er jetzt da alles abzeint. Das muss die Aufgabe sein der Tourismusbetriebe, dass sie auf ihre Wanderer schauen. Ich klingt unpopulär. Ich bin früher gesagt, wie es im Herbst haben wir gesagt, aber auch von ein paar Tourismusbetrieben wütend angeschrieben worden. Aber das ist leider meine Meinung nach, ist das, ja, Huhn-Ei-Prinzip quasi, kann ich sagen. Ja. Und wie gesagt, es ist ja wieder gut, wenn Wanderer da herkommen. Und es war vor 40 Jahren kein Thema, aber irgendwann hat das mit den Hunden angefangen. Früher war das eher unüblich, dass ein Hund da irgendwo auf der Alm spaziert ist. Aber mittlerweile nimmt es einfach zu und ich meine es jetzt nicht ungut. Ich will jetzt da nicht keine Hundebesitzer bashen. Aber da ist jetzt vielleicht die Verantwortung auch bei einem Hotelbetrieb. Gell? Wenn du heute Gäste hast, die haben einen Hund mit und die fragen, ja, wir wollen auf den und den Berg, dann bitte sagst den Urlaubern, lasst den Hund bei uns herunten. Er kann aber bei uns im Garten irgendwo spielen, aber geht hier allein spazieren. Geht allein auf die Alm, aber genießt den Ausflug, aber lasst den Hund bitte schon herunten. Es ist einfach sicherer für euch alle. Ich meine es ja nur gut in dem Fall. Ja, was wollte ich noch sagen zu dem Thema? Ja, ist halt eine schwierige Diskussion. Bei Florian Klenk, wenn du die Kommentare anschaust, da sind oft Spezialisten oder im Standard.at-Forum. Ja, der Winter ist vorbei, weil, gell, wenn diese Themen wieder aufkommen, gell, mit dem Wandern und so, dann kommen die Spezialisten aus der Wohnung daher und haben da sehr gute Ideen. Ja. Aufklären, ja. Ich glaube, das mit dem Stecken habe ich jetzt mal unbeliebt genug gemacht. Eröffnung der Wiener Festwochen ist jetzt dann gewesen. Ja, hat es auch wieder ein paar hunderttausend Euro vom Budget gegeben, von unseren Steigern. Und zwar ist da ganz ein berühmter gekommen, der Wunderheiler Braco. Der Wunderheiler Braco wird zu den Wiener Festwochen eingeladen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der Braco, der macht nichts. Der kommt auf die Bühne, schaut einmal die Leute mit dem Patron, oder, Entschuldigung, nein, er schaut sie. Das nehme ich sofort zurück, bevor das jetzt. Der schaut sie einfach nur an und mit seinem Blick hält er die Menschen. Die Leute zahlen dafür Eintritt und dann geht er wieder raus. Danach sind die Leute begeistert. Und ich trottel stehe 90 Minuten auf der Bühne, rede mir den Wundfuß, lieg, dass die Leute begeistert sind und da kommt einer auf, sag nichts und die Leute machen Standing Ovation. Ich glaube, wirtschaftlich gesagt, wenn du das einmal schaffst, dass du die Leute so zum. Na, dann hast du es geschafft. Aber ja. Ich muss nicht alles verstehen. Was ich verstehe, ist, dass der Felix Gall momentan top drauf ist. Super Radlfahrer. Der Giro d'Italia, weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, der Felix Gall. Lienzer, Einheimischer, Osttiroler, hat heuer auf die Tour de France oder verzichtet auf die Tour de France, weil sein Ziel ist, entweder beim Giro oder beim Vuelta in der Gesamtwertung auf Stockholm zu kommen. So wie es ausschaut, wird er das schaffen. Er ist jetzt dreimal ist er jetzt Zweiter geworden. Bei Einzeltourwertungen in der Gesamtwertung liegt er auf Platz 3. Stand jetzt, jetzt geht dann in die Dolomiten, aber ich glaube, den zweiten, den putzt er noch, diesen Olasi oder Oladi oder, weil der war ja durch Glick, ist der da weit vorkommen. Den putzt er noch, wird am Ende Zweiter. Ist einmal meine Einschätzung. Fußball-WM, schauen wir uns dann, glaube ich, im Juni an, haben wir noch lang gemacht, zerschloppern, weil die Fußball-WM nicht dauert eh so lang. Ich darf einmal sagen, lassen wir es gut sein für heute. Ich muss sagen, mein Leibel wirklich hat jetzt diesen Podcast sehr schön verbracht. Ja, wirklich angenehm zu tragen gewesen. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Vielen Dank.